In der Predigt geht es heute weiter mit dem großen Thema Treue, Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Es gibt da vorne auf dem Stuhl noch, wer noch möchte, jetzt gleich oder nachher, so Predigtbegleitblatt. Und unser Basistext, der dieses große Thema für gleich mehrere Predigten vorgibt, steht in 1. Korinther 4, Vers 1 bis 2. Dafür halte uns, jedermann, für Diener Christi und Haushalter oder auch Verwalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr, aber auch nicht weniger, von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mitte Juli sind wir ja schon eingestiegen in das Thema mit Grundlagen, vor allem auch mit dem Begriff Geheimnisse, dass ein Geheimnis niemand erraten oder herausfinden kann. Der Geheimnisträger ist Gott. Bei den Gottesgeheimnissen muss das Geheimnis offenbaren. Und interessanterweise, so haben wir festgestellt, wurden alle Geheimnisse vom Herrn einem Mann offenbart, nämlich Paulus. Und wir wissen jetzt alle Geheimnisse aus der Bibel. Zur Zeit des Alten Testaments war das unbekannt. Es sind insgesamt 14 Bibelstellen mit Gottes offenbarten Geheimnissen. Wir haben sie das letzte Mal alle im Überblick gelesen. Ich habe sie auch heute als vierte Seite nochmals den Predigtbegleitblatt beigefügt. Und es dauert ja auch noch ein paar Gottesdienste, bis wir das Blatt abgearbeitet haben. Es lohnt sich also, das Blatt mitzunehmen. Und beim letzten Mal waren schon die Geheimnisse 1 und 2 dran. Das Geheimnis Gottes des Vaters aus Kolosser 2. Wir haben versucht, den Inhalt so zusammenzufassen: Außerhalb oder neben Christus ist keine Erkenntnis und keine Gottheit. Wer Christus erkannt hat, hat Gott den Vater erkannt. Und es gibt letzte Gewissheit über Gott. Und das zweite war das Geheimnis des Christus aus Kolosser 4. Und die Zusammenfassung so ungefähr: Das Wort vom Kreuz ist die Gotteskraft, die all die Menschen ewig selig macht, die sich in dieser Zeit der Gnade unter den Mann vom Kreuz beugen. Und jetzt machen wir mit den Geheimnissen 3 bis 5 weiter. Und wir machen gerade nicht Geheimniskrämerei, sondern wir setzen das Puzzle, das Gesamtbild der offenbarten Gottesgeheimnisse weiter zusammen. Beim Puzzle ist es ja so, jedes Teil ist für sich wichtig und unersetzlich. Und gleichzeitig greifen die Teile ineinander. Eines ragt immer ein Stück weit in benachbarte Teile hinein und vervollständigt dort das Bild. Und deswegen machen wir diese Puzzle-Zusammensetzung auch in der Erwartung, dass wir ein wertvolles Gesamtbild bekommen, das wir dann immer dankbar betrachten und haushalten und verwalten können. Wir beginnen mit Geheimnis 3, das Geheimnis des Willens Gottes. In Epheser 1 steht das, Verse 7 bis 8 habe ich noch dazu genommen und auch den Vers 12 gegenüber unserem Übersichtsblatt. In ihm, es geht um Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, der uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Bei der Betrachtung von diesem dritten Geheimnis kommen wir vom zweiten Geheimnis her, vom Geheimnis des Christus. Und zwar nicht nur von der Reihenfolge, sondern auch nach diesen Vorversen 7 und 8. In ihm, dem geliebten Gottessohn, ist uns Erlösung und Vergebung geschenkt. nur in und durch unseren Heiland Jesus. Beide Übersetzungen sind möglich und zusammenfassend richtig, gibt es Heil. Und nur in Lebensgemeinschaft mit Jesus Christus stehen uns die Heilsgüter Gottes offen. Aber wenn wir diese Gemeinschaft, er in mir, ich in ihm haben, dann haben wir auch alle göttlichen Heilsgüter. Sie werden uns nicht nur in Aussicht gestellt oder vorübergehend verliehen oder ausgeliehen. Nein, wir haben Heil und Heilsgewissheit, wenn wir erkannt haben, dass wir Sklaven der Sünde waren und uns von Jesus haben erlösen lassen. Es war also nicht einfach so, dass Vergebung halt Gottes Geschäft ist und er im Zweifel 5 Grade sein lässt, sondern in seiner heiligen Gerechtigkeit war es der Reichtum seiner Gnade, so Vers 7, dass Gott der Vater seinen geliebten Gottessohn gegeben hat. Und dieses Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss zuvor, also von Ewigkeit her, in Christus gefasst, offenbart uns Gott hier. Ein zeitlich begrenzter Mensch im Menschheitszeitalter kann niemals auf einen Ratschluss von Ewigkeit her mit Auswirkungen für die Ewigkeit kommen. Dieses Geheimnis muss der Ewige offenbaren. Und wie er das getan hat, das wird unter 2 Gesichtspunkten abgehandelt. Zum einen der große Zusammenhang und zum anderen die große Zusammenfassung. Da ist also A, der große Zusammenhang. Wir lesen etwas von zuvor und von einem späteren Erbe, seinen Willen, seinen Ratschluss ohne fremde Ratgeber, offenbart Gott uns also als großen Zusammenhang. Als Paulus die ihm offenbarten Geheimnisse treu bekannt machte und seine Briefe auch in den Gemeinden vorgelesen wurden, entfaltete sich der Heilsplan Gottes vor ihren Augen und Ohren des Herzens. Zur Zeit von Paulus wurden auch ein Stück weit Decken weggetan. Die Menschen erkannten Stück für Stück den Heilsplan, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle noch etwas Verwirrung gab. Deswegen gab es auch dann die weiteren Briefe von Paulus und deswegen gibt es auch die Bibel für uns, um auch bei uns Verwirrendes zu entwirren. Aber wir dürfen heute mit der ganzen Bibel in der Hand in Freiheit, wir dürfen sie in Freiheit lesen und betrachten, auch eine ganz große Sicht haben. Wir erkennen aus Gottes Wort die Menschheitsgeschichte und wissen zum Beispiel schon Folgendes aus den ersten 12 Kapiteln der Bibel. Es gab nach Gottes sehr guter Schöpfung, 1. Mose 1, eine Einheit Gott-Mensch und in der Folge auch eine Einheit Mensch und Mensch. Die Schöpfung war so unübertrefflich sehr gut, dass man nichts zusammenfassen, nichts zusammenbringen musste. Es war ja schon zusammen und alles zusammen sehr gut. Aber dann kam ein entsetzlicher Einschnitt. Mit der Sünde kam das Auseinanderbringen, das Auseinanderfallen in die Schöpfung, in diese Welt. 1. Mose 3, der Sündenfall von Eden trennte den Menschen von Gott. Heiliges und Unheiliges geht nicht zusammen. 1. Mose 4, der Mord von Kain an Abel hat Menschen getrennt, in der Folge Familien und Völker. 1. Mose 11, die bösen Menschen in ihrer Rebellion gegen Gott und mit ihrer teuflischen Grundlüge, ihr werdet sein wie Gott, wollten ihre Einheit selbst wiederherstellen, in ihr selbstgemachtes Paradies kommen. Und ihr Turmbau zu Babel rief Gottes Gericht und Urteil hervor, Zerstreuung und getrennte Sprachen. In jeglicher Hinsicht kann man sagen, seither verstehen sich die Menschen nicht mehr. Und dann, 1. Mose 12, hat Gott Abraham berufen und sich damit ein Volk berufen. Gott machte einen Unterschied zwischen Juden und Heiden bzw. Nationen. Erst nach Jesu Kreuz, Auferstehung und Himmelfahrt wurde durch Berufung des neutestamentlichen Volkes Gemeinde diese Unterscheidung aufgehoben, aber das wird da eines der weiteren Geheimnisse an einem anderen Sonntag sein. Und daraus erkennen wir, weil es ein Auseinanderfallen durch die Sünde gegeben hat, braucht es eine Zusammenfassung. Und zwar eine ganz große, wie es größer gar nicht geht. In niemand anderem als in Jesus Christus, wahrer Gott und in seiner Erdenzeit auch wahrer Mensch, kann eine göttliche Zusammenfassung geschehen. Und vor allem ist die Heilskörperschaft Gemeinde zusammengefasst als ein Leib unter ihrem Haupt Jesus. Der Heilsplan wird ja allen bekannt gemacht. Alle bekommen die Chance, sich der Zusammenfassung in und unter Jesus anzuschließen. Alle von den Juden, alle von den Heiden, von allen Nationen und Völkern auf dem ganzen Planeten Erde. Von keinem Volk hat Gott gesagt, die nicht oder die Menschen nicht. Aber die Zusammenfassung umschließt auch Himmel und Erde und sie umschließt Gegenwärtiges und Zukünftiges. Denn am Ende von unserem Epheser Kapitel 1, ab dem Schluss von Vers 20, lesen wir, dass Gott seinen Sohn eingesetzt hat zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht und Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt, über alles, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier erkennen wir also diesen Inhalt, dieses Geheimnis des Willens Gottes in seinen äußersten Dimensionen. Es geht um den Heilsplan der Fülle der Zeiten. Für Heilsplan steht im Urtext Oikonomia und das bedeutet Verwaltung oder Hausverwaltung. Also Gott selbst plant und verwaltet letztlich die gesamte Heilsgeschichte. Es gibt ja auch Erfüllung von Zeitpunkten. Die wichtigste kennen wir, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als der von Gottes Ewigkeit hergesehene, vorgesehene Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn. Und hier ist aber die Vollendung gemeint, wo alles in Christus zusammengefasst wird. Die Fülle aller Zeiten, der große Zusammenhang gipfelt also in der großen Zusammenfassung. Interessant ist vor allem eines. Zusammenfassen bedeutet im griechischen Urtext ein Wort, das nur hier in der ganzen Bibel vorkommt. Und es bedeutet wörtlich, alles wieder unter ein Haupt bringen. Wie schon gesehen war in der Schöpfung alles sehr gut und alles unter dem Haupt Gottes. Und das war das letzte Mal der Fall. Der Sündenfall brachte die Trennung, der Größenwahn der Menschen beim Turmbau, noch eine weitere Trennung. Und das Gericht der Sintflut, eine Verschlechterung der ganzen Lebensumstände. Und Gott selbst sorgte in seinem Sohn für die Gegenbewegung, dass wieder eine Zusammenfassung des Leibes unter dem Haupt Christus möglich ist. Und die endgültige Zusammenfassung geschieht dann im zukünftigen Erbe, für das wir ja jetzt schon versiegelt sind. Wir können also die Zusammenfassung so zusammenfassen, seit Golgatha ragt die Fülle in Christus schon ganz fest und verlässlich in unsere Weltzeit hinein. Aber erst in der Neuschöpfung im neuen Himmel und Erde, ganz ohne Sünde und Sündenmöglichkeit, ist alles ganz Christus unterworfen. Dann, wenn aus der Zeit wieder Ewigkeit geworden ist. In 1. Korinther 15, dem großen Auferstehungskapitel, lesen wir in den Versen 23 bis 28, ich lese auszugsweise von der Auferstehungsordnung, als Erstling Christus, danach, wenn er kommen wird, die, die Christus angehören, danach das Ende, wenn er das Reich Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt vernichtet hat, denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Und dann am Schluss, wenn aber alles ihm untertan sein wird, dann wird auch der Sohn selbst untertan sein, dem, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott sei alles in allem, also wieder Ewigkeitszustand. Und mit diesem Zitat aus dem 1. Korintherbrief gehen wir über zu diesem Brief und einem Geheimnis, das dort offenbart ist. Das ist unser Geheimnis Nummer 4, das Geheimnis der Weisheit Gottes. 1. Korinther 2 steht es und zunächst mal zum Zusammenhang, in dem dieses Geheimnis steht. Im zweiten Kapitel dieses 1. Korintherbriefs predigt der Apostel Paulus sein eigentlich zentrales Lieblingsthema vom Gekreuzigten. Er hat ja schon davor in Kapitel 1, Vers 18 einen zentralen Vers der Heiligen Schrift weitergegeben, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir selig werden, ist's eine Gotteskraft. Also letztlich kommt Paulus auch mit diesem vierten Geheimnis von den ersten drei Geheimnissen her. Und wir werden auch feststellen, es war ja vorher das Geheimnis des Willens Gottes, zwischen Willen und Weisheit bestehen auch Überschneidungen. Aber das ist doch auch logisch, denn hinter dem Willen steckt ja immer auch die Weisheit. Und nachdem Paulus in Vers 6 klargestellt hat, dass er nicht von einer Weisheit aus der Welt redet, aber von einer Weisheit bei den Vollkommenen, da kommen wir nachher noch drauf, schreibt er nun in unseren Versen, 1. Korinther 2, Vers 7 bis 10, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht, Zitat aus Jesaja 64, Vers 3, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Die Griechen damals und so ziemlich alle Philosophien oder religiösen Gebilde bis heute, die suchen immer im Mysteriösen, im Verhüllten, im Kosmos und ganz viel auch im Menschen. Und da suchen sie die tiefsten Geheimnisse und letzte Erkenntnisse über Mensch und Universum zu ergründen, über das Göttliche oder irgendwelche höheren Mächte. Und Paulus hält dem grundsätzlich voll entgegen. Alles, jegliche Erkenntnis und Weisheit ist erstlich und letztlich beim dreieinigen Gott selbst. Ein paar dieser Verse haben wir ja schon beim letzten Mal betrachtet. Es war ja damals unser zweiter Basistext beim Überblick über das Thema Geheimnisse Gottes insgesamt. Und jetzt vertiefen wir dieses Geheimnis der Weisheit Gottes und lernen vor der Zeit der Welt, also vor der Erschaffung der Zeit und der Welt, hat Gott seine Weisheit vorherbestimmt, oder eine andere Übersetzung ist, seine Weisheit verordnet. Und sie war in seinem Herzen verhüllt. Wir versuchen mal anhand von Zwischenüberschriften ein bisschen zu gliedern. Und das ist auch die erste Zwischenüberschrift A. Die Weisheit kommt von Gott und ist verborgen gewesen. Also Gottes gewaltiger, ewiger Plan für seine Schöpfung konnte und könnte niemals von einem Geschöpf dieses Zeitalters erfunden oder entdeckt werden. Gott hat seinen Plan Paulus offenbart, davor war diese heilige Wahrheit verborgen. Die Errettung, den Erlösungsweg hat Gott der Vater geplant und dann Gott der Sohn erkauft. Und wir merken, wir können die Weisheit Gottes auch ein gutes Stück weit konzentrieren auf das Evangelium. Und weil in dem Wort konzentrieren ja auch zentrieren drinsteckt, noch weiter auf das Zentrum, die Person Jesus Christus. Das Geheimnis der Weisheit Gottes steckt also ganz wesentlich im Evangelium, im Erlösungsweg, in der Erlösungsbotschaft. Und einerseits ist diese Botschaft des Evangeliums einfach zu verstehen, zu begreifen und zu ergreifen. Viele, auch von uns, sind als Kinder schon zum Glauben gekommen, zum echten, tragfähigen Glauben. Und andererseits steckt im Evangelium eine Weisheit Gottes drin, die fordert den schärfsten Verstand heraus und kann doch von den intelligentesten Theologen nicht in aller Tiefe ergründet werden. Und diese Weisheit ist deshalb etwas für Christen, die reifen wollen im Glauben und in der Erkenntnis. Deshalb schreibt Paulus direkt vor unserem Textabschnitt, wir haben es gelesen oder darauf hingewiesen, Vers 6, von der Weisheit bei den Vollkommenen, bei Schlachter vielleicht noch etwas verständlicher übersetzt mit der Weisheit bei den Gereiften. Das sollen auch wir sein, Gereifte, und auch wenn manches dennoch unseren Verstand übersteigt, was wir im Glauben und im Herzen fassen können, ist, was er uns offenbart, dass nämlich Gottes Weisheit die Person Jesus Christus ist. Wir lesen das zum Beispiel gerade in 1. Korinther 1, Vers 24 und 30. Wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Durch ihn, da ist Gott gemeint, der erwählt, seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist, zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Erlösung. Oder Kolosser 2, Vers 3, der bekannte Vers, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und in Römer 11, 33 fortfolgende jubelt Paulus, o welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes. Wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste? Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Die zweite Zwischenüberschrift B, die Weisheit beinhaltet Gottes Vorherbestimmung und seinen Heilsplan aus Liebe von Ewigkeit her. Gott ist der Urheber des Heilsplans. Er hat ihn aber nicht nur erdacht, er hat auch den Plan in die Wege geleitet oder man könnte sagen, den Plan auf den Erlösungsweg gebracht. Und er wacht auch über das Gelingen seines Heilsplans. Wir lesen ja auch einmal, dass Jesus alle Schafe, die ihm Gott gegeben hat, auch in der Ewigkeit abliefern wird. Nicht nur von Anfang an, sondern vor dem Anfang schon hat der ewige Gott unsere Rettung und unser Heil im Auge und im Herzen. Gott musste also nicht auf den Sündenfall panisch reagieren, für ihn war das keine unerwartete Störung. Seine Liebe zu uns war schon da, als wir noch nicht da waren, nicht einmal Adam und Eva. Bevor es uns Menschen gegeben hat, hat diese Weisheit Gottes, seine Person Jesus Christus, uns in seiner Liebe schon im Blick. Eine schöne Formulierung von Heiko Grimmer als Merksatz, Gott ist von Ewigkeit her in Jesus Christus auf uns gerichtet. Und es ist alles so gekommen, wie es vom heiligen, dreieinigen Gott herkommen musste. So schreibt Paulus in Vers 9 und 10 und weist darauf hin, es steht da schon geschrieben in Jesaja 64, Vers 3. Und was hat denn kein Auge je gesehen, beziehungsweise vorausgesehen, was kein Ohr je gehört? Was ist nie in eines Menschen Herz gekommen vorher? Also, dass Gott in Jesus Gestalt von einem Mensch annimmt. Gott wird Mensch, dass er für unsere Schuld stirbt am Kreuz. Das wurde vor der Offenbarung Gottes in Jesus nie gesehen. Ist auch der ganz große Unterschied zu jeglicher Religion. Und dass dieses Werk uns ganz allein rettet und kein Gesetz und dessen Einhaltung, das wurde vorher auch nie gehört. Und dass Gott dadurch den Menschen mit sich selbst versöhnte, so 2. Korinther 5, das kommt nun in unser Herz, die Heilsgewissheit, sein Heiliger Geist, das Zeugnis, der Heilige Geist, der dann das Zeugnis unserem Geist gibt, dass wir jetzt Gottes Kinder sind, Römer 8, Vers 16. Gott in uns, er regiert in unserem Herzen. Und damit sind wir bei der nächsten Zwischenüberschrift C. Die Weisheit führt auch zur Verherrlichung von Gottes Volk und betrifft das heutige Leben von uns Gläubigen. Also an den beiden Rahmenversen 7 und 10 ist schon Grundsätzliches sichtbar. An unserer Erlösung sind alle Personen des dreieinigen Gottes beteiligt. Gibt es auch in Epheser 1 und 1. Petrus 1 andere Bibelstellen noch. Der Vater mit seiner erwählenden Gnade, der Sohn mit seinem Opfer aus Liebe und der Heilige Geist mit seinem überführenden und erneuernden Wirken in uns. Wir haben ja in anderen Predigten von Joachim oder davor auch von Rolf schon den Epheserbrief betrachtet und kennen die ersten drei Kapitel schon näher. Sie enthalten ja eine der wunderbarsten Darstellungen von Gottes Heilsplan, den Gott vor aller Zeit gefasst hat und dann in Jesus Christus ausgeführt hat. Und in Epheser 1 lesen wir dreimal, dass alles zu Gottes Herrlichkeit geschieht. Und hier wird jetzt betont, dass es auch zu unserer Herrlichkeit geschieht. Also wenn man das bedenkt, wir schwachen, trüben, funzeln, Ich hoffe, ich darf das sagen, der Mensch geht ja von sich selber aus. Und solche wie wir haben an dieser überragenden Herrlichkeit Jesu Anteil. Die Weisheit Gottes ist zu unserer Herrlichkeit, steht in Vers 7. Und das mit Herrlichkeit übersetzte Wort heißt an sich eigentlich Gewichtigkeit. Gott misst also uns kleinen Menschheitsgeschöpfen, dir und mir, solch eine Gewichtigkeit bei, dass er um unsretwillen seinen einzigen Sohn dahingab. Und Jesus, Gott der Sohn, war von Ewigkeit her bereit, sein Leben zu geben für uns. So groß ist seine Liebe, dass er unbedingt uns nicht nur ein bisschen Glanz abwerfen will, sondern so richtig teilgeben will an seiner Herrlichkeit. Da gibt es ein paar schöne Verse, 1. Johannes 3, Vers 2. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und es geht ja bekanntlich nur, wenn wir dieselbe Herrlichkeit Gottes haben. Oder auch Römer 8, Vers 29 und 30, die Gott ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Also die Jesusherrlichkeit ist das Ziel aller Wege Gottes mit seinen Kindern. Dieses große, unfassbare Geheimnis der Weisheit hat Gott Paulus offenbart, damit er es über Gottes Wort uns offenbart. Und wir kommen zu D und einer Art Kehrseite der Weisheit. D, die Weisheit kommt nicht von Menschen und bleibt der unerlösten Welt verborgen. Im Zusammenhang mit unserem Geheimnis wird betont, dass die Regierungsverantwortlichen der Welt keine Ahnung hatten, wer er war. Und sagt nicht, dass auch unser Jesus ganz deutlich am Kreuz, Lukas 23, Vers 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und deshalb wird hier auch deutlich, der Heilsweg, der Weg zum Teil an der Herrlichkeit, steht für alle offen. Aber es ist weder der Weg, den man automatisch geht, noch der, den alle gehen wollen. Leider wollen ganz viele diesen Weg nicht anerkennen, nicht im biblischen Sinne erkennen, wenn in der Bibel steht und Adam erkannte sein Weib zum Beispiel, dann heißt es ja, das ist ja Erkennen im Sinn von sich hingeben, in ganze Lebensgemeinschaft mit dem Herrn treten. Also wenn jemand mit jemand, also Braut und Bräutigam, in eine exklusive Lebensgemeinschaft treten, wie nennt man das? Die fast richtige Antwort wäre Hochzeit, die richtige Antwort wäre Liebe. Hochzeit ist der Zeitpunkt, Liebe ist die Lebensgemeinschaft, ist das ganze Leben. Und so steht es ja auch hier, Gott hat es bereitet denen, die ihn lieben. Also auch Gottes Furcht, die auch wichtig ist, die reicht allein nicht aus. Wir müssen über die Gottesfurcht, die Ehrfurcht zur Liebe finden. Und viele gehen den Heilsweg auch nicht, obwohl sie ihn kennengelernt haben, weil sie vorziehen, ihre Macht, ihre Programme, Gedankengebäude, ihre ganze Stellung gegen Gott einfach festzuhalten. Sie trauen Gott nicht. Sie suchen und konstruieren andere Erkenntnisse, um sich nicht ihrem Schöpfer hingeben zu müssen. Und beim Stichwort Schöpfer ist auch ergänzend zu sagen, dazu muss man auch an die Schöpfung und Gott als Schöpfer glauben, an den Sündenfall und unsere Verlorenheit. Manchmal hört man ja den Satz, ob man an die Schöpfung in 6 Tagen und den Garten Eden glaubt oder nicht, das sei nicht heilsnotwendig. Aber das ist großer Unsinn, denn der Glaube an die Schöpfung ist heilsnotwendig, weil gerade in der Perfektion und dem tiefen Fall der Schöpfung gezeigt wird, dass wir das Heil notwendig haben, dass wir den Heiland brauchen. Jesus, Gott, den Sohn. Wir haben ja die ersten 12 Mose-Kapitel schon angesprochen. Und dieses Ausweichen kannte ja Jesus schon zu seiner Zeit. Pilatus beispielsweise stellte seine berühmte Frage, was ist Wahrheit? Nach dem allseits beliebten und zu allen Zeiten bekannten Motto, kann doch keiner wissen, nichts Genaues weiß man nicht. Und deshalb kreuzigten sie damals die Weisheit Gottes, Jesus, weil sie die Hingabe an Gott verweigerten, der ihnen in seinem Sohn entgegenkam. Und die Weisheit Gottes ist deshalb auch bis heute Feind vieler Menschen, ein Störenfried. Und die, welche Christus im Herzen und im Leben haben, stören dann die Ideologien, die politischen Programme, die Machtblöcke, die Sozialapostel und die Religionsstifter. Und wen man dann noch nennen könnte. Wer aber sein Leben bei Jesus festgemacht hat, der bekommt diese enthüllte Sicht, erfasst das Geheimnis und kann mit dem Jünger Johannes nach Johannes 1, Vers 14 bekennen, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. In diesem geistlichen Kampf stehen auch also wir, die wir Christus im Herzen haben, zwischen der Liebe Gottes in Jesus Christus auf der einen Seite und dem Hass der Welt, der Auflehnung auf der anderen Seite. Und dieser geistliche Kampf und die notwendige geistliche Waffenrüstung sind nun der Zusammenhang beim nächsten Geheimnis, das wir heute noch betrachten. Geheimnis 5, das Geheimnis des Evangeliums. Bei der Weisheit Gottes haben wir ja gerade festgestellt, dass es im Kern um das Evangelium und den Herrn Jesus geht. Und davor hatten wir beim Willen Gottes gesehen, dass es vor allem um die große Zusammenfassung geht, dass alles wieder unter dem Haupt Gottes zusammengefasst wird, was in der ursprünglich sehr guten Schöpfung schon unter Gottes Haupt war und dann durch die Lüge der Schlange und den Sündenfall zerstört wurde. Und nun ist es nicht verwunderlich, dass das Evangelium und dessen Verbreitung umkämpft ist wie nichts anderes sonst. Und dass deshalb das Geheimnis des Evangeliums eingebettet ist in Aufrufe zum geistlichen Kampf. Am Anfang steht, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke und zieht an die Waffenrüstung Gottes. Und dann steht da die bekannte Begründung, dass der Kampf nicht vordergründig mit Fleisch und Blut ist, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den Geistern unter dem Himmel. Und am Ende der Konkretisierung der Waffenrüstung geht es dann weiter. Da steht jetzt unsere Bibelstelle drin, unsere geheimnisvolle. Ich lese Epheser 6, Vers 17 bis 20. Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Also für Paulus. Paulus bittet um Fürbitte, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Auf den ersten Blick erstaunt dieser Text. Wo ist jetzt das Geheimnis des Evangeliums definiert? Habe mich da auch gewundert. Müsste nicht da der Inhalt des Evangeliums irgendwie genannt werden? Zum Beispiel in dem Sinne von anderen Bibelversen, Christus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Oder der bekannte Vers Johannes 3, Vers 16. Und nun stellen wir fest, das Geheimnis des Evangeliums ist vor allem die Einbettung des Evangeliums in das Gebet, speziell in die Fürbitte. Der wesentlichste Inhalt, der uns über das Geheimnis des Evangeliums offenbart wird, lautet zusammenfassend mit den Worten des Bibellehrers Worsby: Das Gebet ist die Kraft, die den Christen im geistlichen Kampf für das Evangelium, für das Geheimnis des Evangeliums befähigt, die Waffenrüstung zu tragen und das Schwert des Geistes zu schwingen. Und dann wird doch einiges ausgesagt über den Gebetskampf und über dieses Geheimnis. Zum Beispiel A, betet zu jeder Zeit, und das heißt ja dann auch an jedem Ort. Zum Beten im Geist kommen wir gleich, aber hier steht schon eine Folge davon. Der Heilige Geist ist unsere Verbindungsleitung zum Vater im Himmel. Benedikt Peters vergleicht in einem Büchlein über den Heiligen Geist sein Wirken mit einer geistlichen Telefonleitung, die von Gottes Seite her keine Störanfälligkeit hat. Es ist übrigens auch ein Argument, nicht zum Heiligen Geist zu beten. Wir sprechen ja nicht mit der Verbindungsleitung, sondern mit der Person, mit der diese Heilig-Geist-Leitung uns verbindet, mit Gott Vater und Gott Sohn. Immer und überall können wir mit dem heiligen Gott reden. Immer und überall soll die Verbindung zu unserem Herrn und Heiland stehen. Besser als jede Glasfaser. Und dann zwischen Überschrift B, betet mit allem Inhalt. Und hier kommt ganz viel vom Geheimnis des Evangeliums durch. Zunächst einmal zeigt diese Stelle, was das Gebet ist und was nicht. Kein inhaltsloses Geplapper, keine Pflichtübung, um Gott oder ein Schicksal fest zufriedenzustellen, keine Formel, die umso wirksamer wird, je öfter man sie wiederholt. Nein, Gebet ist viel mehr. Luther hat ja den biblischen Befund schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Das Gebet ist eine Rede des Herzens mit Gott in Bitte oder auch Flehen und Fürbitte, Dank und Anbetung. Und wenn wir unsere Verse anschauen, was Paulus zum Gebetsinhalt sagt, dann finden wir an dieser Stelle auch vieles, was die Aussagen zum Geheimnis des Evangeliums beleuchten. Als erstes, wenn Paulus hier oder auch in anderen Briefen um eine Fürbitte bittet, dann hat er was nie als Inhalt. Es geht ihm nie um Komfort und, oder Sicherheit für sich, sondern dass sein Zeugnis und sein Dienst wirksam ist, dass das Evangelium läuft und zu den Heidenvölkern kommt. Ein Teil vom Geheimnis des Evangeliums ist also das Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, aus Matthäus 6, Vers 33. Und dann kommt ein zweites hinzu, wenn Paulus ja nicht nur von der Verkündigung des Evangeliums spricht, sondern von der Verkündigung des Geheimnisses des Evangeliums. Dann ist doch das Geheimnis des Evangeliums, wie es ihm der Herr selbst offenbart hat, auch zwingend der Inhalt des geglaubten und verkündigten Evangeliums. Das Geheimnis des Evangeliums muss der Inhalt bleiben, also das eine wahre Evangelium. Und wir kennen Paulus, wie er da immer wieder deutlich wird. In Galater 1, Vers 8 und 9 schreibt er in aller Schärfe, wer ein anderes Evangelium, also ein anderes als er im Geheimnis offenbart bekam, verkündigt, der sei verflucht. Und in der Folge ist dann als drittes bemerkenswert, dass ein Fürbittegebet von Paulus gewünscht wird für ganz spezielle Situationen in seinem Leben und seinem Dienst, nämlich immer genau dann und dort, wo Paulus seinen Mund aufmacht. Also das Geheimnis des Evangeliums umfasst, dass es mit Freimut verkündigt wird. Freier Mut, gerade dann, wenn Ketten da sind oder drohen. Freimütig reden, der griechische Urtext bedeutet ein unerschrockenes und vollmächtiges Wortreden. Weil Gottes Wort wortmächtig in sich ist und der Prediger an sich keine Macht braucht oder hat, Paulus der Schwache, in dem Gott so mächtig ist und wirkt, ist da dafür in Person das beste Beispiel. Wir kennen 2. Korinther 12, Vers 9, wo er sich seiner Schwachheit rühmt. Und das vierte, der Sache nach, weiß ja Paulus das Geheimnis des Evangeliums genau. Vom auferstandenen Herrn, keinen besseren Lehrer, gibt es persönlich, ist es ihm gelehrt worden. Und nun bittet er um die Fürbitte, dass ihm, so heißt es ja in Vers 19, das Wort Gottes gegeben werde. Das heißt doch dann, er möchte das, was er weiß, auch rüberbringen, verständlich, ohne Unschärfe oder Undeutlichkeit oder Unvollständigkeit. Und wenn wir das versuchen zusammenzufassen, dann bedeutet das Geheimnis des Evangeliums im Wesentlichen, freimütig das eine einzig wahre und aus sich heraus wortmächtig wirkende Evangelium ganz und richtig zu verkündigen, das ist ein Muss. Und dann geht die Betrachtung des Gebets auch weiter. C. Betet im Geist. In Römer 8, Vers 26 und 27 heißt es, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selber vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Und eine ähnlich bekannte Bibelstelle ist Johannes 4, Vers 20 folgende, wo es darum geht, dass wir nur im Geist und in der Wahrheit richtig beten und vor allem auch anbeten können. Aus uns heraus bitten wir meist selbstsüchtig, vieles auch unwissend und engherzig. Nur in der Kraft des Geistes können wir nach dem Willen Gottes und mit einem weiten Herz und weiten Blick beten. Ich habe zwei Merksätze noch aus den Kommentaren, die ich betrachtet habe, dazu gefügt. Der eine, wir beten im Heiligen Geist durch den Sohn zum Vater. Und der andere, beten im Geist ist im Neuen Testament das durch Gottes Heiligen Geist ermöglichte Gebet der Kinder Gottes, das den himmlischen Vater direkt erreicht. Dann kommt eine Ermahnung, D, betet mit wachen Augen, man kann hinzufügen, mit wachen Augen des Herzens. Beten und wachen hängt in der Bibel eng zusammen. Wachen und beten ist letztlich auch das Geheimnis des Sieges über die Welt, über das eigene Fleisch und über den Teufel. Markus 13 und 14, Epheser 6 gibt es hier auch vertiefende Stellen. Und dauernd brauchen wir die Ermahnung, wo haben wir auch dran uns erinnert, wir brauchen die Ermahnung, dass wir nicht vergessen, daran zu denken, was Jesus für uns getan hat. Und wir brauchen auch dauernd die Ermahnung, im Gebet wach zu bleiben, weil das Gebetsleben immer einzuschlafen droht. Es ist fast immer das Erste, das einzuschlafen droht. Und da müssen wir uns auch immer bewusst sein, der Feind greift die wichtigste Leitung an. Wachen ist Alarmbereitschaft, ist jederzeit bereit sein für den Einsatz des Evangeliums. In 1. Petrus 3, Vers 15 steht ein bekannter jederzeit bereit Vers. Seid allezeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und die Hoffnung in uns, das ist doch das Evangelium von Jesus Christus. Das ist er in uns. Dann damit zusammenhängend, E, betet anhaltend, das ist notwendig, damit der Wille Gottes und nicht der des Menschen, auch nicht von mir, auf Erden verwirklicht wird. Auch wieder ein Merksatz von Worsby, nicht jeder von uns ist so beschaffen, dass er aufrichtig eine ganze Nacht im Gebet verbringen kann. Aber jeder von uns kann noch viel ausdauernder beten, als er es tut. Und dann als letzte Zwischenüberschrift, betet für alle Heiligen. Also neben dem Blick auf unsere eigenen Bedürfnisse muss jede Ortsgemeinde auch die Sicht der weltweit kämpfenden Gemeinde Gottes haben. Wie beginnt das Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat? Es heißt, mein Vater im Himmel. Nein, es heißt, unser Vater im Himmel. Also wir brauchen gegenseitige Gebetsunterstützung und Gemeinschaft im Gebet. Jeder Sieg eines anderen Gläubigen über Satan ist auch mein Sieg und umgekehrt. Nirgends im Neuen Testament ist ein isolierter Gläubiger zu finden, ein christlicher Einsiedler. Christen sind eine Schafherde. Und die Gemeinde ist auch eine ganz besondere Armee, um zusammenzuhalten und gemeinsam zu kämpfen. Und dafür brauchen wir, damit möchte ich zum Schluss kommen, in unserer Zeit, je länger, je mehr eine angewachsene und weiterwachsende große innere Freiheit, die uns das Wichtigste ist. Auch wichtiger als die äußere Freiheit. Denn nur so kommt der geistliche Kampf zum Sieg. Nur so wirkt auch das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Nur so läuft das Evangelium, so wie es auch Paulus möchte, und wird dieses Geheimnis des Evangeliums weltweit bekannt. In einem bekannten Lied von Karl Heinrich von Bogatzky, es war in unserem früheren Liederbuch, Ich will dir danken, noch drin, da heißt es in den Versen 1 und 4, wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen. Also da geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern da geht es darum, dass sie einen wachen Geist hatten. Wach auf, du Geist der ersten Zeugen, die auf der Mauer als treue Wächter stehen, die Tag und Nächte nimmer schweigen und die getrost dem Feind entgegengehen. Ja, deren Schall die ganze Welt durchdringt und aller Völkerscharen zu dir bringt. Und im vierten Vers, so gib dein Wort mit großen Scharen, die in der Kraft Evangelisten seien. Lass eilend Hilf uns widerfahren und brich in Satans Reich mit Macht hinein. O breite Herr auf weitem Erdenkreis, dein Reich bald aus zu deines Namens Preis. Das soll unser Abschluss für heute sein und so Gott will und wir leben, geht es an weiteren Sonntagen mit den anderen von Gottes Geheimnissen weiter. Amen.